Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo und ein frohes neues Jahr. Neues Jahr heißt ja auch neues Glück und viele nutzen den Jahreswechsel, um sich gute Vorsätze zu setzen. Ich nehme mir zum Beispiel jedes Jahr aufs Neue vor, etwas mehr Sport zu machen. Klappt allerdings meistens nur so semi-gut. Anja, hast du dir auch Vorsätze gesetzt?
Meine Schokoladensucht habe ich hier schon das eine oder andere Mal thematisiert. Ich will nicht weniger Schokolade essen, ich müsste aber. Und ich bin nicht sicher, ob das die richtige Einstellung ist für gute Neujahrsvorsätze. Aber ich kann mir das ja zumindest vornehmen.
Genau, vornehmen ist schon mal gut. Viele wollen ja genau solche alten Laster eben ablegen, zum Beispiel auch mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken oder auch mal weniger vor dem Bildschirm sitzen. Und genau darum soll es heute in unserem ersten Folge im neuen Jahr gehen. Dazu haben wir Benedikt Bradtke, Leiter der Psychotherapie am UKM, eingeladen, mit dem wir erst einmal allgemein über das Thema Sucht sprechen wollen und uns dann das Thema Medien- und Handysucht genauer anschauen. Da weiß ich jetzt schon, dass ich mich bestimmt ganz oft selbst an die eigene Nase fassen werde. Aber erstmal, hallo Benedikt, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Liebe Felia, liebe Anja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, über die ich mich wirklich sehr gefreut habe.
Der Gast.
Mein Name ist Benedikt Bradtke, ich bin Arzt und Gesundheitsökonom und seit ja nun fast 6 Jahren hier am UKM tätig, seit 4 Jahren in oberärztlicher Verantwortung. Ich muss einfach sagen, die Arbeit hier macht mir sehr großen Spaß und ja, das Thema Suchterkrankungen finde ich schon seit meiner Assistenzarztweiterbildung unheimlich spannend, unter anderem deshalb, weil es ein Erkrankungsbild letztlich ist, was sehr multifaktorielle Entstehungsursachen hat. Wir einfach in den letzten Jahren einen sehr hohen wissenschaftlichen Fortschritt in der Erkennung von Mechanismen erlangt haben, die eine Sucht bedingen. Ich denke, vielleicht auch entgegen so der allgemeinen Meinung, dass Suchterkrankungen auch sehr gut therapierbar sein können und schätze einfach auch sehr die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und was ich vielleicht nochmal ganz spannend finde, vielleicht auch für den zweiten Teil des Podcasts, dass Suchterkrankungen auch immer eine gewisse gesundheitliche und gesellschaftliche Relevanz haben, auf die wir dann gleich sicherlich auch nochmal eingehen werden. Also umso mehr freue ich mich dann jetzt auf den gegenseitigen Austausch mit euch.
Meine Frage wäre jetzt, kann ich grundsätzlich nach allem süchtig werden?
Grundsätzlich ist das so. Ich kann nach unterschiedlichen Substanzen und nach unterschiedlichen Verhaltensweisen süchtig werden, immer dann, wenn die WHO-Suchtkriterien letztlich einfach auch erfüllt sind. Wenn ich merke, dass ich am Ende des Tages ein exzessives Verlangen nach beispielsweise einer Substanz habe, wenn ich nach und nach so ein Stück weit die Kontrolle über diese verliere und wenn ich dann für mich einfach auch merke, dass diese nachhaltig einfach auch meine Lebensqualität beeinträchtigt.
Gibt es denn so bestimmte Dinge, die gerade in Deutschland vielleicht besonders häufig sind, wonach Menschen süchtig sind? Ist das beispielsweise Nikotin oder Alkohol, das, was ich mir jetzt am meisten einfallen würde?
Absolut. Also ich denke, dass die substanzgebundenen Süchte ein zentrales Problem weiterhin in Deutschland darstellen. Ich möchte mal so einige Zahlen nennen, die sicherlich sehr beeindruckend sind. Wir gehen davon aus, dass 7 bis 9 Millionen einen gesundheitsschädlichen Gebrauch von Alkohol haben. 3 Millionen Menschen davon gelten als gesichert suchterkrankt. Und das hat sicherlich auch klinische Auswirkungen, weil wir uns ein Stück weit überlegen müssen, die alkoholbezogene Störung beispielsweise der häufigste Aufnahmegrund junger Männer in die Krankenhausbehandlung ist. Und ein zweiter wichtiger Punkt sicherlich nach wie vor das Tabakrauchen. Wir gehen in Deutschland davon aus, dass 14 Millionen Raucher in Deutschland oder 22% der Gesamtbevölkerung von Tabak abhängig sind. Und das hat extreme gesundheitliche Folgen. Vielleicht mal eine Frage an euch. Was würdet ihr schätzen, wie viele Menschen in Deutschland jährlich an den Folgen des Tabakkonsums sterben?
Boah, schwierige Frage. Ich schätze mal 10.000.
Ja, ich würde sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr sagen. Weiß nicht. Ich sag mal einfach 20.000, einfach um auch ein bisschen Variabilität hier reinzubringen.
Ja, also deine Schätzung ist näher dran. Ja. Wir können das alles mal 5 mal 6 nehmen. Also man geht davon aus, dass in Deutschland nach wie vor circa 127.000 Menschen Folgen des Tabakkonsums alleine wirklich versterben. Und das kann man sich mal so ungefähr umrechnen auf über 300 Leute pro Tag, die an den Folgeerkrankungen des Tabakkonsums sterben. Das sind natürlich die kardiovaskulären Erkrankungen, die kardiopulmonalen Erkrankungen und in letzter Instanz dann natürlich auch die onkologischen Erkrankungen, die da relevant sind.
Das bringt mich zu der Frage, ist jede Sucht eigentlich gleich schlimm?
Das würde ich wirklich differenzieren. Also wenn wir ein Suchtmittel betrachten aus medizinischer Sicht, so fragen wir uns immer nach dem sogenannten Suchtpotenzial, nach der psychischen Abhängigkeit und dem Schadenspotenzial. Und jetzt muss man natürlich sagen, gerade bei den substanzgebundenen Süchten, wie beispielsweise Alkohol, wie Drogenabhängigkeit, ist es wirklich so, dass diese schwerwiegende physische Folgen natürlich haben. Das sind dann Organschäden, das sind aber auch Überdosierungsgefahren und langfristig natürlich auch Probleme, die immer wieder beobachtbar sind in Entzugsgeschehnissen, die dann natürlich eine medizinische Überwachung und Intervention letztlich auch erfordern. Am Ende des Tages ist da ja ein Stück weit immer auch das Ziel, so die absolute Abstinenz herbeizuführen, wenn wir therapeutisch tätig werden. Bei den Verhaltenssüchten, die ich gerade auch so ein Stück weit skizziert habe, da ist es ein bisschen anders. Da ist es sicherlich so, dass wir dort vor allem Auswirkungen auf die psychische Gesundheit feststellen. Und am Ende des Tages ist eher darum geht, dieses Verhalten zu modulieren, zu stabilisieren, so will ich mal sagen, und physische Komplikationen dann eher sekundär auftreten, beispielsweise durch Bewegungsmangel, durch Schlafstörungen, all die Dinge, die sich durch Verhaltenssüchte dann am Ende des Tages ergeben können.
Jetzt sind wir ja schon zu den Verhaltenssüchten gekommen. Ich finde, Süchte klingt irgendwie komisch, aber ist, glaube ich, das richtige Wort im Plural.
Am Ende des Tages ist es eine, genau.
Da haben wir ja auch am Anfang schon drauf mal hingewiesen, dass wir uns jetzt so ein bisschen mehr dem Thema widmen wollen, wo wir vielleicht auch am ehesten beide vielleicht noch was zu sagen können. Denn rauchen tun wir zumindest nicht.
Trinken auch nicht.
Sehr gut.
Genau, das können wir schon mal abhaken auf unserer Liste. Ja. Aber Medienkonsum, das ist ja schon gerade auch bei der jüngeren Bevölkerung ein Problem, aber ich glaube, wir können uns hier alle so ein bisschen da wiederfinden. Wie erkenne ich denn überhaupt, dass mein Medienkonsum oder jetzt vielleicht auch spezifisch der Smartphone-Konsum vielleicht problematisch ist?
Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass wir eine immer bildschirmverliebtere Gesellschaft letztlich werden. Die Bildschirmzeit wächst weltweit ständig an. Das gilt länderübergreifend. Aber auch in Deutschland gibt es interessante Studien. Es ist mittlerweile so, dass 75% aller Menschen sich maximal nur noch 1,5 Meter vom Smartphone wegbewegen. Und was würdet ihr tippen, wie häufig wir circa unser Smartphone am Tag berühren?
Berühren am Tag bestimmt 2000 Mal.
Was? 2000 Mal?
Das ist deutlich näher dran als die Schätzung, die wir gerade hatten. Also wir gehen laut einer Android-Studie davon aus, dass wir uns circa oder das Smartphone 2600 Mal am Tag berühren.
Die Frage, ob es gut ist, dass ich das weiß oder nicht.
Ich würde mich da ausnehmen als 2600 Mal, das glaube ich.
Ja, und teilweise dann wirklich, für viele ist das häufiger als den eigenen Körper. Also nochmal
sicherlich
eine interessante Zahl.
Das ist, ja, Wahnsinn. Okay, aber zurück. Und also gut, wenn ich das schon weiß, was jetzt bei mir der Fall war, das heißt, ich müsste eigentlich schon denken, ich habe einen problematischen Konsum oder was könnte noch darauf hinweisen?
Also ich glaube, das ist immer so ein zweizeitiger Verlauf. Also am Anfang sind es eher so schleichende Symptome. Also dass ich so ein Stück weit das Gefühl habe, an ein gewisses Verhalten, also sprich an mein Smartphone zu denken, dass ich Schwierigkeiten habe, damit einfach auch aufzuhören, dass ich starke Emotionen in meinen Smartphone-Konsum einfach auch lege. Und ganz zentral, dass ich dann eine, ich sag mal, zunehmende Vernachlässigung auch wirklich anderer Interessen habe. Das fällt ganz häufig Familienmitgliedern auf oder auch vielleicht Arbeitskollegen. Und dann erst in einem späteren Entwicklungsstadium wirklich die Hilfesuchenden beklagen, kontrollverlustig zu werden, also das Verhalten nicht mehr adäquat steuern zu können, dass dann wirklich auch, manifeste Nachteile im Beruflichen entstehen. Und dass letztlich es auch so ist, dass wir oder diejenigen dann einfach auch merken, wenn das Handy mal beispielsweise sich raptusartig entlädt oder verlustig geht, dass dann wirklich Angstsymptome bis hin zu Entzugserscheinungen auftreten, die dann wirklich dann für den Hilfesuchenden in aller Regel sehr, sehr belastend sind.
Also bei mir liegt das Handy, das gebe ich zu, offen auf dem Schreibtisch tatsächlich. Was ich an mir feststelle ist, ich würde das aber noch nicht als Sucht bezeichnen, aber vielleicht ist es eine, das kannst du mir dann sagen, ja, ist, dass wenn ich an irgendeiner Stelle mal unkonzentriert bin, nicht weiter weiß oder gerade keine Lust habe, an irgendeiner Stelle weiter zu denken, ich gerne halt dann irgendwie das Handy in die Hand nehme. Ich empfinde das aber so als Übersprungshandlung. Ist es das nicht?
Also erstmal möchte ich dir empfehlen, das Handy vom Schreibtisch wegzulegen, weil Studien gezeigt haben, dass überhaupt die Anwesenheit eines Handys auf dem Schreibtisch 30% unserer Konzentrationsfähigkeit einschränken.
Wow.
Ja, das ist nochmal
30%.
30%. Boah. Und am Ende des Tages ist es so bei dir, dass ich sag mal, eine Gewohnheit, also sprich am Schreibtisch zu sitzen und dann gegebenenfalls sogar noch eine Push-Nachricht zu erhalten, am Ende des Tages dein Verhalten so geprägt hat, dass du häufiger zum Smartphone schaust und wahrscheinlich auch häufiger als dir lieb ist. Aber deine kognitive Produktivität geht dadurch ganz klar, nicht verloren, aber reduziert sich ganz erheblich.
Jetzt rechtfertige ich mich damit, dass ich gerne weiß, was in der Welt los ist, und es stimmt, es kriegt ständig irgendwelche Push-Nachrichten, Eilmeldung hier, Eilmeldung da. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Inflation geworden, weil die das irgendwie auch wissen, dass man darauf reagiert. Ich würde mich aber tatsächlich von der Wirklichkeit ein wenig abgeschnitten fühlen, wenn ich es in die Tasche tue.
Absolut. Und was du da gerade beschreibst, das bezeichnet man in Fachkreisen, aber auch mittlerweile dann auch in vielen gesellschaftlichen Diskussionen als sogenannte FOMO, als Fear of Missing Out. Also wir wollen immer informiert sein. Und man muss ja letztlich auch sagen, das ist ja auch ein gewisser kultureller Anspruch, den wir auch haben. Die immer stete Erreichbarkeit. Wir wollen natürlich wissen, was unsere Liebsten gerade machen, was unsere Arbeitskollegen gerade in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Also ganz viele Dinge, wo wir so das Gefühl haben, das gibt uns ein schlechtes Gefühl, wenn wir mal länger nicht zum Handy greifen.
Da spielen jetzt ja wahrscheinlich nicht nur einmal dieses Erreichbarkeitsthema. Also wahrscheinlich sprichst du jetzt ja gerade so von auch vielleicht Nachrichten, genau, die dann kommen, also politische Nachrichten oder generell Weltgeschehen. Aber auch gerade bei den Jüngeren ist ja auch die Social-Media-Blase da wahrscheinlich ganz wichtig. Ich meine, da kommen auch Push-Benachrichtigungen, da hat wieder jemand was gepostet, da hast du ein neues Like. Welche Rolle spielen denn da soziale Medien auch in der Abhängigkeit vom Smartphone?
Ja, da sprecht ihr einen ganz zentralen Punkt an. Social Media ist und die Social-Media-Abhängigkeit ist ein zunehmendes Problem, weil man sich einfach vergegenwärtigen muss, dass Apps im Prinzip nach psychologischen Prinzipien aufgebaut sind. Sie folgen in aller Regel dem sogenannten Behaviorismus durch einen letztlich sehr bekannten Psychologen namens Skinner, 1940 begründet, und machen sich zunutze das Prinzip der intermittierenden Verstärkung. Das heißt, ob ich belohnt werde oder nicht, das weiß ich nicht. Und das letztlich prägt eine tiefgründige Verhaltensänderung und begünstigt im Prinzip eine Suchtentstehung. Und da vor allem junge Menschen vor allem nochmal sehr abhängig sind nach sozialer Interaktion und natürlich auch sehr suchend sind nach sozialer Bestätigung, ist es mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, dass beispielsweise ein Like eine ähnliche dopaminerge Belohnungswirkung hat wie beispielsweise der Griff zur Zigarette oder ein Schluck Alkohol. Gibt es eine bekannte Wissenschaftlerin, Lauren Sherman, die da an der University of California eine tolle Studie zugebracht hat, die Macht des Likes, die hat das ein Stück weit nachweisen können. Ich verlinke euch vielleicht mal die Studie in den Shownotes.
Super Idee. Jetzt hast du das Dopamin angesprochen. Wir haben tatsächlich noch nicht über die körperlichen Ursachen von Süchten gesprochen, aber vielleicht erklärst du das System im Körper mal.
Also letztlich ist es so, dass eine Sucht immer auf einem Dopamin, auf einer Dopaminausschüttung mehr oder weniger einfach auch basiert, der wir immer wieder dann mehr oder weniger folgen. Und am Ende des Tages ist natürlich es so, also Dopamin, was im mesolimbischen System in der Regel produziert wird und dann an Rezeptoren im präfrontalen Kortex und im Striatum andockt, das Belohnungssystem, nichts anderes ist es dann am Ende, stimuliert und wir einfach dann mit der Zeit immer häufiger dieses Verhalten suchen oder diese Substanz letztlich suchen, um diesen Dopaminstoß immer wieder zu erfahren.
Und was ist dann die Gefahr dabei am Ende? Also irgendwann zu viel Dopamin zu haben?
Naja, mein dopaminerges System wird am Ende des Tages überstimuliert und ich gebe mich voll und ganz dann dem nächsten Video hin. Und vergesse ganz, dass es im Leben auch noch andere Dopaminquellen gibt. Und das sind die Freundschaften, die analogen Beziehungen. Das ist vielleicht auch mal Sport. Das sind Hobbys, denen ich nachgehe. Das sind langfristige Projekte. Das ist mein Studium. Alles so Dinge, die eher im Langzeitverlauf einen nachhaltigen, aber dafür auch dann vielleicht auch mehr sinnvollen Dopaminausstoß bewirken.
Wir haben gerade ja schon über die psychischen Auswirkungen gesprochen. Das kennt man ja vielleicht auch selbst, wenn man Bekannte oder Freunde hat, die mit denen man am Essenstisch sitzt und die dann einfach gar nicht mehr zuhören, weil sie noch am Handy sitzen. Das sind ja zum Beispiel Auswirkungen, die dann auch auf das soziale Umfeld so eine Sucht haben kann. Hat das denn auch körperliche Auswirkungen, wenn ich zum Beispiel abhängig von meinem Smartphone bin, auf Dauer?
Absolut. Es ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, dass ein übermäßiger Smartphone-Konsum langfristig gesehen ganz klar auch körperliche Schäden hervorrufen kann. In erster Linie ist da zu denken an die sogenannten Haltungsschäden. Also da gibt es ja auf der einen Seite den sogenannten Handy-Nacken, der durch diese stetig geneigte Kopfhaltung entstehen kann, wenn wir zu viel uns mit dem Smartphone beschäftigen. Und auf der anderen Seite gibt es den sogenannten Smartphone-Daumen, der im Prinzip dann entsteht, wenn ich immer wieder diese wiederholten und am Ende des Tages unnatürlichen Bewegungen mache, über Tippen und Wischen beispielsweise, und was dann zu Schmerzen in den Fingergelenken letztlich auch führt. Eine andere wichtige Komponente, so ich finde, sind die ophthalmologischen Probleme, die entstehen können.
Wir also reden Probleme mit den Augen,
mit den
für
Augen,
die es nicht verstehen, genau.
Ja, also da ist es so, dass wir vom digitalen Augenstress mittlerweile unter den Ophthalmologen einfach auch sprechen. Das heißt, dass es durchaus mal sein kann, dass wir unter trockenen, gereizten Augen, unter Kopfschmerzen leiden oder auch unter verschwommenem Sehen. Wir bezeichnen das auch als sogenanntes Computer Vision Syndrome. Und am Ende des Tages, wir uns auch darüber im Klaren sein muss, dass das Blaulicht, was ein sehr energiereiches Licht ist, was über das Smartphone emittiert wird, durchaus auch Netzhautschäden bis hin zur Makuladegeneration hervorrufen kann. Eine weitere wichtige Komponente sicherlich auch, dass letztlich das Smartphone über eine Störung des Melatoninhaushaltes ganz erheblich dazu beitragen kann, dass unser Schlaf-Wach-Rhythmus gestört wird und dass wir dann mittel- bis langfristig einfach auch unter Schlafstörungen leiden können. Das ist auch nochmal ein ganz zentraler Punkt. Und so wie ich gerade auch schon mal so ein bisschen angedeutet habe, durch den wirklich ausgeprägten Smartphone-Konsum kann durchaus auch Bewegungsmangel entstehen. Und wie wir natürlich alle wissen, Bewegungsmangel langfristig natürlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder andere chronische Gesundheitsprobleme begünstigen kann.
Zu dem Smartphone-Daumen ist es ganz lustig. Ich habe letztens mit einer Freundin nämlich gesprochen und dann ist uns aufgefallen, dass teilweise bei den kleinen Fingern sich schon so eine Kuhle ergibt, weil man nämlich das Handy immer so hält, dass quasi der kleine Finger das Smartphone ja hält, wenn man das nur einhändig in der Hand hält.
Und es gibt auch diese Videos, wo diese Babys nachts diese Wischbewegungen machen. Die machen die immer wieder. Und da weiß ich auch nicht, wie die nochmal vernünftige Daumengelenke ausprägen sollen. Also das ist
Es ist erschreckend, was das mit dem Körper macht.
Ja, könnte evolutionäre Konsequenzen haben, aber so weit wollen wir nicht in die
Zukunft.
Meinst
du, wir haben dann irgendwann einen ganz starken kleinen Finger, der das Handy dann besser stabilisieren
kann? Zum Beispiel mit Kuhle, Felia.
Mit Kuhle, genau.
Okay. Genau. Was mich tatsächlich interessieren würde, ist, sind es immer dieselben Persönlichkeiten, die Süchte ausprägen? Gibt es da besondere Anfälligkeiten oder kann das wirklich jeden und jede von uns treffen?
Also es gibt nicht so den klassischen Suchtcharakter, so will ich mal sagen. Aber wie die Wissenschaft zeigt, ist es so, dass vor allem impulsive Menschen dazu neigen, das Smartphone sehr häufig zu benutzen. Menschen, die so dieses Merkmal des Neurotizismus, also einer erhöhten Ängstlichkeit in sich tragen, da häufig das Handy nutzen, um sogenanntes Rücksicherungsverhalten anzustreben. Aber ganz zentral ist sicherlich, dass vor allem Menschen gefährdet sind mit einem geringen Selbstwertgefühl, die natürlich dann versuchen, über Likes, über soziales Feedback, über Belohnungen am Ende des Tages ihren Selbstwert zu stabilisieren. Und was ich auch nochmal einen ganz zentralen und wichtigen Punkt finde, ist, dass es auch häufig die perfektionistischen Menschen sind, die unter einer Smartphone-Abhängigkeit mal schnell leiden können. Warum ist das so? Da kommt so ein bisschen dieses Phänomen des sozialen Vergleiches dazu, dass gerade perfektionistische Menschen natürlich sehr dazu geneigt sind, sich immer wieder einfach auch sozial zu vergleichen. Gerade der Aufwärtsvergleich, also wer ist schöner, wer ist besser, wer macht den besseren Urlaub, wer fährt das schnellere Auto. Also solche Dinge eine ganz erhebliche Komponente sind, die halt so den Perfektionisten hinsichtlich seiner Smartphone-Abhängigkeit belasten können, sage ich
mal. Genau. Das wäre ja schöner, wenn wir uns nach unten vergleichen würden und uns sagen würden, wie toll unser Leben ja eigentlich ist.
Das machen wir aber in den sozialen Medien nur sehr wenig. Also meist geht es ja wirklich darum, irgendwo so das perfekte Bild von sich zu posten oder das perfekte Video von sich zu drehen. Und das mündet dann natürlich zwangsläufig eher in den Aufwärtsvergleichen. Und dieser Aufwärtsvergleiche, vor allem stetige Aufwärtsvergleiche, sind nicht gut für unsere Psyche, destabilisieren unseren Selbstwert und können sekundär natürlich dann auch psychische Erkrankungen wie beispielsweise Depressionen oder Angststörungen begünstigen.
Wenn du das so beschreibst, dann habe ich so den Eindruck, dass das Handy tatsächlich eine große soziale Rolle in unseren Beziehungen zu anderen Menschen spielt. Welchen Faktor müssen wir einkalkulieren für Menschen, die vielleicht einsamer sind, die gerne mehr Kontakte nach außen hätten, mehr Freunde?
Na, interessanterweise sprichst du gerade einen Punkt an, der auch nochmal sehr wichtig ist. Wenn es darum geht, wer schnell eine Smartphone-Abhängigkeit entwickelt, so sind es relativ häufig auch die einsamen Menschen. Man denkt ja immer so bei der Ausbildung einer Abhängigkeit vor allem an die jungen Menschen. Das ist auch irgendwo begründet. Unter 21 ist das Risiko höher, einfach weil die Hirnreifung noch nicht abgeschlossen ist und unser präfrontaler Kortex noch nicht ausgereift ist. Aber wie man mittlerweile weiß, ist es auch so, dass viele Rentner an einer Smartphone-Problematik leiden. Einfach deshalb, weil man herausgefunden hat, dass gerade unter diesen Menschen das Smartphone noch der einzige Kommunikationsweg nach außen ist und der dann nochmal wirklich sicherstellt, dass überhaupt Kontakt zur Familie oder zu früheren Freunden aufgebaut werden kann. Das ist auch nochmal eine Problematik, ja.
Die sind dann ja wahrscheinlich nicht auf den sozialen Medien unterwegs, aber dann vielleicht auch Spiele dann auf dem Smartphone oder wie was tun die dann damit, quasi um abhängig zu werden? Weil jetzt nur chatten ist ja wahrscheinlich gar nicht das zeitaufwendigste, oder?
Ja, die sind dann eher so in den Portalen WhatsApp etc. Unterwegs. Aber was nochmal ganz wichtig ist, und das ist vielleicht nochmal so ein Stück weit, wo du Gaming ansprichst, sage ich mal, ist nochmal ein ganz interessanter Geschlechtervergleich auch. Also männliche Hilfesuchende relativ häufig darunter leiden, dann eher übermäßig vielleicht auch online zu spielen. Und gerade weibliche Hilfesuchende, die dann vielleicht dann doch nochmal, ich will mal sagen, ein höheres Kommunikationsbedürfnis haben, dann eher in den sozialen Medien länger ihre Zeit verbringen und dann eher darüber klagen, dann eher die Social-Media-Abhängigkeit gegebenenfalls auch entwickelt zu haben.
Ja. Woran liegt das, dass Männer eher spielsüchtig sind?
Naja, da kann man jetzt lange drüber philosophieren. Ich denke einfach, ich würde es mal umgekehrt argumentieren. Also ich glaube schon, dass Frauen eher ein größeres Kommunikationsbedürfnis haben. So würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt auch, ich glaube, so ein Stück weit auch auf Zahlen der Wettindustrie etc. auch schließen, da ist es schon in aller Regel so, dass festgestellt wird, dass Männer da einen stärkeren Hang einfach auch zu haben.
Wie würdest du denn sagen, beeinflusst denn diese Erreichbarkeit? Jetzt gerade haben wir die mittlere Altersgruppe, nenne ich sie jetzt mal, angesprochen. Beruflich kommen wir ja manchmal gar nicht drum rum. Da müssen wir ja teilweise auch erreichbar sein.
Absolut, ja.
Und jetzt gerade natürlich wird das ja auch immer mehr mit noch mehr Medien, die man dann auch nutzt im Beruf und noch mehr, sage ich mal, Austauschfunktionen. Und dann nimmt man das Diensthandy doch mal mit nach Hause und.
Immer mehr Kanäle.
Genau, es wird einfach immer mehr Druck vielleicht auch, kann man es ja nennen, online präsent zu sein letztendlich. Ist das auch dann vielleicht ein Risiko, dass man dann daraus eine Handysucht entwickelt?
Naja, ich will es mal anders beschreiben. Also diese ständige Erreichbarkeit und das Gefühl, immer verfügbar sein zu müssen, zum Beispiel halt durch die Arbeit oder durch soziale Kontakte, führt ja am Ende des Tages zu chronischem Stress. Und dies ist langfristig sicherlich auch ein Risikofaktor, um unter einer Burnout-Konstellation oder gegebenenfalls sogar auch Depression dann irgendwann zu leiden. Das will ich auf der einen Seite so ein Stück weit herausstellen. Und wir reden ja so ein Stück weit auch vom sogenannten digitalen Overload, also dass so diese dauerhafte Informationsüberflutung und diese ständige Ablenkung, sage ich mal, durch Benachrichtigungen einfach auch erschöpfen, die mentale Kapazität einfach auch so ein bisschen auslaugen lassen und am Ende des Tages dann dazu führen, dass wir eine, ja, ich sag mal, erhöhte Anfälligkeit für eine dauerhafte psychische Erschöpfung einfach auch dann entwickeln.
Mhm. Zu euch in die Klinik kommen natürlich auch Menschen, die tatsächlich beschreiben, ich fühle mich abhängig von meinem Handy. Die Range der Fälle, die euch so begegnen euch nur die ganz schwierigen Fälle oder ist es manchen gar nicht bewusst, dass sie möglicherweise abhängig sind von einem Handy und das vorher gar nicht wussten?
Ja, das ist sehr bunt gemischt, muss man sagen. Manchmal hat man wirklich die sehr schwer Abhängigen, wo man dann wirklich eine sehr ausführliche Anamnese dann auch anfertigt, wirklich den Handygebrauch so unter den Suchtmerkmalen exploriert und dann einfach mit psychometrischen Testverfahren so ein Stück weit einfach auch einmal guckt, wie schwergradig ist diese Abhängigkeit. Das ist sicherlich nochmal ein ganz zentraler Punkt, um dann natürlich ein individualisiertes Hilfsprogramm dann einfach auch daraus abzuleiten. Im Stationären, da machen wir relativ häufig die Erfahrung, dass Menschen, die schon auch an Depressionen, an einer Angststörung leiden, dass die in aller Regel auch mal nach ihrem Smartphone-Konsum befragt werden oder uns einfach auch im stationären Setting einfach auffällt, die benutzen das Handy übermäßig häufig, können sich auch schwer davon lösen und das dann so gesehen eine Begleitherausforderung ist, die wir dann einfach auch nochmal versuchen, im Kontext stationärer Aufenthalte zu stabilisieren.
Ja. Wie geht man denn da vor? Also ihr werdet denen ja vermutlich nicht das Mobile einfach wegnehmen und sagen, das war's jetzt für heute oder doch?
Nein, am Ende des Tages ist es immer ganz wichtig, in solchen Gesprächen nicht verurteilend aufzutreten, sondern eher wertschätzend dem Menschen gegenüberzutreten und einfach mal so ein Stück weit zu schauen, wie geht der denn mit seinem Smartphone-Konsum überhaupt auch um? Und lässt sich im Prinzip in einem längeren Gespräch auch vielleicht eine Reduktions- oder Abstinenzmotivation einfach auch ableiten? Da gibt es unterschiedliche Fragetechniken, die man da anwenden kann, am Ende des Tages unterschiedliche Fertigkeiten. Und wir wollen natürlich auch ein hohes Maß auch an Psychoedukation unseren Patientinnen und Patienten zukommen lassen. Also wir wollen im Prinzip, dass jeder Patient, der eine solche Problematik beschreibt, so ein bisschen Experte in diesem Problemkreis übermäßige Smartphone-Abhängigkeit einfach auch wird, um dann einen verantwortungsvolleren Umgang im Prinzip mit dem Smartphone dann in letzter Instanz zu erlernen.
Wenn sich jetzt jemand ertappt fühlt beim Hören, an wen kann man sich wenden, wenn man glaubt, man könnte betroffen sein?
Ja, wir sind ja gerade sehr im Aufbau der Smartphone-Ambulanz, die wir ja kürzlich so ein Stück weit gegründet haben. Und da kann man sich einfach an unsere Institutsambulanz dann wenden und da können wir dann gerne entsprechend auch einen Termin vereinbaren, um einfach mal zu schauen, ist dieser Handykonsum noch in einem, ich sag mal, vertretbaren Bereich von, ich würde mal so sagen, 2 bis 3 Stunden oder maximal sollte das wirklich dann so diese Zeit nur wirklich auch haben oder sind wir da wirklich in einem pathologischen Bereich. Aber, und das möchte ich auch nochmal ganz klar differenzieren, es gibt da so eine Unterscheidung zwischen der sogenannten passiven Nutzung und der aktiven Nutzung. Also das ist nochmal so, die passive Nutzung beschreibt im Prinzip den Vorgang, wenn ich versuche, mich über Handyinhalte ein Stück weit zu betäuben, abzulenken, einfach nur sinnlos durchscrolle. Das führt schneller zu einer Abhängigkeitsproblematik als die sogenannte aktive Nutzung. Ich kann das Handy ja durchaus auch sehr, sehr sinnvoll nutzen, beispielsweise über unterschiedliche Tutorials, über Lernvideos, über im Prinzip Dokumentation. Das ist schon irgendwo so im Prinzip eine sinnvolle Form der Nutzung, so wie ich finde. Und im Endeffekt ist da auch weniger wahrscheinlich, ist dann diese Suchtmerkmale zu entwickeln.
Dafür ist es ja ganz gut, dass die meisten Handys einem ja sogar anzeigen, wie häufig man welche App nutzt. Ich habe das jetzt natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch nicht nur bei mir selbst gemacht, ich habe es auch bei meinen Eltern gemacht und bei Freunden tatsächlich mal einfach reingeguckt. Und da war zum Beispiel auch ganz spannend, bei mir sind es natürlich die sozialen Medien, wo ich am häufigsten unterwegs bin. Und gerade TikTok ist was, wo man sich schnell drin verliert. Können wir vielleicht gleich auch nochmal zu reden, warum
sehr
das
gerne,
so ist.
Sehr gerne, ja.
Aber spannend war zum Beispiel jetzt bei meinen Eltern eher das Thema, bei meiner Mutter beispielsweise, die war einfach am Telefon. Also das Telefonieren war viel, auf Google Maps zu sein. Das ist ja wahrscheinlich das, was du als diese aktive Nutzung beschreibst, wo man jetzt sagen müsste, gut, das ist jetzt zwar vielleicht auf der Bildschirmzeit gemessen, weil das Handy natürlich aktiv genutzt wurde, vielleicht zählt das mit, aber sollte jetzt nicht zu dem Problem gehören.
Genau, es hat eine gewisse Zielführung, muss man ja sagen. Man verfolgt ein gewisses Ziel, das hat einen gewissen Mehrwert. Deshalb, was du da bei deiner Mutter gerade beschreibst, das würde ich ein bisschen unproblematischer sehen. Aber
als bei mir mit TikTok.
TikTok, genau, also das ist so die Plattform, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, wo wir ein massiv suchterzeugendes Potenzial einfach auch sehen. Warum ist das so? Das sind ja so diese Kurzvideos, die sehr eng aneinander geschaltet sind. Und das Problem da ist, dass wir kaum über das Scrollen über TikTok Erinnerungen aufbauen. Und wenn wir keine Erinnerungen aufbauen, dann haben wir häufig einen Verlust unseres Zeitgefühls. Und man hat interessante Studien durchgeführt, wo man gemerkt hat, die meisten Smartphone-User unterschätzen am ehesten ihre Nutzungszeit beim Besuch von TikTok.
Kann ich wirklich bestätigen. Also ich finde, das ist Wahnsinn, wie man da schnell, also man denkt, ach, ich war ja nur kurz drauf. Und dann guckt man sich das mal an auf dieser App, wo man sehen kann, wie lange man in der App war und ist dann doch erschrocken, dass es dann irgendwie doch schon eine Stunde war, auf der man war. Und das ist ja jetzt nicht nur TikTok, sondern Instagram hat ja auch die Funktion mit den Reels. Ja, ist ja absolut. Quasi genau das gleiche Prinzip.
Absolut.
Und das ist, ich finde das total gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil danach wurde mir das viel bewusster, wo ich das jetzt nutze, weil ich jetzt einfach weiß, aha, die App veräppelt mich eigentlich gerade nur und trickst mich aus.
Absolut, sie macht vor allem eines, sie sammelt Daten von dir dann auch in dem Moment. Ja? Also aus deinem Verhalten, was du likest, wem du folgst, was du kommentierst und was du speicherst, kann TikTok einen gewissen Algorithmus so gesehen auch definieren, um im Prinzip künftige Verhaltensweisen von dir vorhersagen zu können. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant für die Werbeindustrie. Und es gibt so eine alte Weisheit aus meinem BWL-Studium noch, wenn du nicht für ein Produkt bezahlst, dann bist du letztlich in der Regel das Produkt und das trifft auf Social Media ganz häufig zu, weil wir am Ende des Tages ja feststellen, das kostet ja nichts. Und trotzdem sind die großen Anbieter sozialer Medienplattformen so gesehen die reichsten Unternehmen in der Wirtschaftsgeschichte geworden.
Jetzt ist das ja kein Zufall, dass das, was du sagst, vor allen Dingen die Kanäle betrifft, wo sich eben Jüngere tummeln. Wie können denn jetzt Eltern ihre Kinder davor schützen am besten, dass sie zu früh in so eine Fallen tappen?
Eltern haben da in meinen Augen einen ganz, ganz zentralen Stellenwert. Was Eltern so ein Stück weit zunächst einmal unterschätzen, ist das Rollenmodell. Kinder beobachten ganz genau, wie viel eine Mutter, ein Vater am Smartphone ist und imitieren ja in aller Regel einfach auch dieses Verhalten. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger erster Punkt, den man so ein bisschen rausstellen muss. Und auf der anderen Seite empfiehlt beispielsweise die WHO und auch der Berufsverband der amerikanischen Pädiater, dass die Eltern schon die Zeit am Smartphone der Kinder sehr streng auch limitieren sollten. Sehr, ich sag mal, auf eine empathische Art und Weise die Vor- und Nachteile der Smartphone-Nutzung letztlich dem Kind darstellen sollten. Und ich denke, das ist am Ende auch nochmal ein ganz zentraler Aspekt, ich sag mal, sinnvolle Alternativen aufzeigen können, was denn besser gemacht werden kann, zielführender ist, als den ganzen Tag am Smartphone zu verbringen, weil ein nochmal, ich sag's nochmal gerne, ein kindliches Gehirn deutlich eher geneigt ist, eine Suchterkrankung zu entwickeln, als ein Erwachsenes.
Ja, was mich am meisten im Vorgespräch beeindruckt hat, war tatsächlich das Beispiel aus Silicon Valley, wo die Jugendlichen und Kinder tatsächlich am wenigsten offenbar in den Social Apps unterwegs sind.
Ja, spannend, ne? Also man hat sich mal irgendwo gefragt, ne, wo ist denn beispielsweise ein Smartphone-Verbot in Schulen, vielleicht auch schon in Kindergärten beginnend, am wirklich disziplinierten durchgesetzt. Und dann ist man darauf gestoßen, dass es so die ganze Area San Francisco Bay einfach auch ist, wo das durchgesetzt wird, wo im Prinzip genau die ganzen Tech-Designer sitzen, die die Funktionalität der Apps tagtäglich bestimmen und die sich vermutlich oder ganz bestimmt sogar sehr bewusst darüber sind, dass suchterzeugende Elemente in diese Apps eingebaut sind, die vor allem dafür sorgen, dass wir drei Dinge verfolgen. Einmal die maximale Bildschirmzeit, auf der anderen Seite das Wachstumsziel, also dass ich meine Nutzung nicht nur selber für mich beanspruche, sondern das auch sehr vielen Freunden empfehle. Und das andere ist das sogenannte Monetarisierungsziel, also dass es irgendwann auch mal möglich ist, mein mutmaßliches Kaufverhalten zu modellieren und dann am Ende des Tages an den Meistbietenden zu verkaufen, weil personalisierte Werbung ist da das Stichwort, natürlich ein unheimlicher Umsatzfaktor für diese Unternehmen einfach auch ist.
Es braucht also mehr Aufklärung, glaube ich, vor allen Dingen. Absolut. Wo kann die am besten stattfinden? Im Elternhaus und wo noch?
Ja, ich würde vielleicht sogar noch eine Spur weiter anfangen. Ich glaube erstmal, dass diesen Unternehmen auch bewusst sein muss, dass eine gewisse moralische Verpflichtung ihnen einfach auch zukommt. Und es gibt schon auch viele Bemühungen, dass dieses App-Design einfach auch ethischer werden soll. Die Unternehmen machen letztlich interne Forschung und können sehr gut mittlerweile vorhersehen, wie unser Verhalten modulierbar ist. Sie lassen es aber kaum noch nach außen gehen. Das ist so ein Stück weit so eine Blackbox, die da entstanden ist. Und immer da, wo Unternehmen sich selbst regulieren können, muss man vielleicht sogar auch über politische Regularien irgendwo auch nachdenken. Wird beispielsweise irgendwo dieses Infinite Scrolling, also dieses dauerhafte Scrollen, ja, durch die sozialen Netzwerke, wird das vielleicht irgendwann mal eingeschränkt? Das halte ich für einen ganz zentralen Punkt. Oder wie ist das mit der Altersverifizierung? Man hat nachgewiesen, dass vor allem in Amerika in gerade den jüngeren Generationen seit 2010, also seit Penetration so gesehen des iPhones auf den amerikanischen Markt, psychische Erkrankungen wie Depressionen, wie Angststörungen, wie suizidales Verhalten und wie auch Selbstschädigung massiv zugenommen haben. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der im Prinzip auch von politischem Interesse sein sollte. Aber, und das sehe ich auch, dass was wir gerade besprochen haben, Eltern da einen ganz zentralen Stellenwert haben, im Prinzip Verantwortung für das Medienverhalten der Kinder zu übernehmen und natürlich auch Erwachsene einfach sich auch über Edukationsmaßnahmen natürlich auch darüber bewusst sein sollten, so viele Vorteile, und wir wollen die digitalen Medien ja auch nicht verteufeln, aber so viele Vorteile, wie es das auch hat, am Ende des Tages birgt es auch zahlreiche Risiken.
Genau, wir kommen nicht mehr ohne aus. Wie siehst du das? Müssen Schulen nicht vielleicht auch aufklären mehr?
Ja, ich denke, das ist so zweigleisig zu sehen. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass ein Lehrer vielleicht einfach medienpädagogisch so ein wenig vielleicht auch tiefer in der Materie ist, um Kinder da adäquat zu schulen. Das kann schon so sein oder dass er auch vielleicht auch nochmal eine andere Autorität besitzt. Ich glaube aber, dass es gerade die Eltern sind, weil ich denke, dass Eltern oder diejenigen Kinder ja den ganzen Tag im Prinzip in der Obhut haben, auch nach der Schule so ein bisschen das Medienverhalten so ein bisschen reflektieren können. Und ich da so ein bisschen sehe, dass das der entscheidendere Hebel ist. Aber das muss ich ja nicht unbedingt, ich sag mal, in der Frage auflösen, wer ist jetzt wichtiger. Ich glaube einfach, dass eine gute Kooperation wichtig ist. Aber was man insgesamt sagen kann, ist, dass sich gezeigt hat, nach anfänglicher Euphorie, dass ein übermäßiger Einsatz digitaler Medien auch im Lernunterricht nicht wirklich zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat. Also man eher das gerade wieder so ein bisschen versucht runter zu regulieren. Ja, es gab interessante Studien, die gezeigt haben, je mehr Smartphone-Einsatz und je mehr digitaler Medieneinsatz im Unterricht sich in unterschiedlichen Ländern abgebildet hat, desto mehr ist die Lernleistung teilweise unter den Schülerinnen und Schülern nach unten gegangen.
Da können wir so ein bisschen anknüpfen. Du hast das Politische ja auch schon angesprochen. Das ging letztes Jahr ja so Ende letzten Jahres durch die Medien, dass Australien jetzt ja quasi plant oder vielleicht schon durchgesetzt hat, dass Kinder und Jugendliche unter 16 keine sozialen Medien mehr nutzen sollen oder die Apps, die diese sozialen Medien eben bestücken, sage ich mal. Wie stehst du dazu oder siehst du, dass das in Deutschland vielleicht auch irgendwann kommen könnte?
Ich finde das einen sehr interessanten und einen sehr lobenswerten Ansatz, muss ich sagen, weil wenn wir jetzt ein Stück weit aus der Wissenschaft transferieren, ist ja davon auszugehen, dass gerade psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionserkrankungen dadurch potenziell gesenkt werden können. Ich habe mich aber kürzlich mit einer Lehrerin unterhalten, die auch so ein Stück weit sagte, am Ende des Tages finden Schülerinnen und Schüler immer auch einen Weg, diese digitalen Medien irgendwo auch zu nutzen, wenn sie das wollen. Und ich glaube, wenn wir einen sehr strengen Altersverifizierungsprozess in die sehr gängigen sozialen Medien einbauen, natürlich auch eine gewisse Gefahr dahingehend besteht, dass dann eher in die noch schlechter regulierten und gegebenenfalls dann noch schwierigeren sozialen Medien ausgewichen wird, wovon dann am Ende des Tages dann auch nicht oder keiner, sage ich mal, gewonnen hat.
Ja, also dann eher die Medien oder die sozialen Apps, die es auch schon gibt, sicherer machen und dann vielleicht da Aufklärung mehr betreiben für die jüngere Generation.
Ja, genau. Das ist so ein wichtiger Punkt, denke ich. Und da gibt es auch einige Bemühungen. Gibt es zum Beispiel einen US-Amerikaner, der selber früher auch in der Social-Media-Unternehmung gearbeitet hat. Tristan Harris heißt der, der das sehr nach vorne gebracht hat. Also einfach die Unternehmen so ein Stück weit dazu zu animieren, ihr App-Design, ich sag mal, am Ende des Tages ethischer zu gestalten.
Wie schätzt du denn generell das so ein? Wie wird sich das entwickeln in Zukunft? Weil also die Medien werden ja eher mehr und sie nehmen noch mehr Raum in unserem Alltag ein. Wir kommen ja eigentlich nicht mehr davon weg und es ist ja auch praktisch in vielen Dingen. Also ich meine, es ist eigentlich, steckt unser ganzes Leben in diesen Geräten mit Bank, mit Navigationssystem, mit Kontakten, ich weiß gar nicht alles eigentlich.
Mittlerweile die Gesundheits-Apps. Nicht mehr wirklich ganz ohne, das wird sich nicht zurückdrehen lassen, will auch keiner.
Nee, geht gar nicht eigentlich. Nur wie können wir das jetzt irgendwie trotzdem so kontrolliert haben, dass nicht dann auf der anderen Seite die psychischen und auch physischen Erkrankungen noch davon quasi zunehmen?
Also ich befürchte, dass die Smartphone-Zeit weiterhin noch ansteigen wird. Also man muss sich Folgendes vergegenwärtigen. Wir haben aktuell in Deutschland eine durchschnittliche Smartphone-Bildschirmzeit von 3,5 Stunden. Interessant ist aber, dass sie alleine in den letzten 3 Jahren um eine Stunde gewachsen ist. Und das hängt natürlich ganz entscheidend mit den Dingen zusammen, die du gerade ansprichst. Also dass unser Alltag immer mehr einfach auch digitalisiert wird. Und ich denke natürlich auch, wenn jetzt vor allem breitbasig dann einfach auch nochmal 5G in Deutschland implementiert wird, dann ist es am Ende des Tages so, dass die Bildschirmzeit eher dann nochmal einfach auch zunehmen wird. Und ich denke, dass an der anderen Stelle es nochmal wichtig ist anzupacken. Also durchaus nochmal in Informationsmaßnahmen, vielleicht auch in Ambulanzen, wie wir eine geschaffen haben, einfach nochmal Aufklärungsarbeit zu leisten. Und wie du auch richtig sagst, Anja, nicht unbedingt den Smartphone-Konsum komplett einzudämmen oder eine komplette Abstinenz zu erzielen. Einfach aber einen bewussteren und ökonomischen Umgang damit zu schaffen. Denn das kenne ich auch noch so ein Stück weit als Begriff aus der Gesundheitsökonomie. Es entstehen uns Opportunitätskosten, so will ich mal sagen. Also in dem Moment, wo wir lange das Smartphone benutzen, könnten wir auch sinnvollere Dinge vielleicht anstelle dessen tun. Und das sollten wir vielleicht nochmal kritischer für uns einfach auch langfristig reflektieren und da so ein Stück weit unsere Schlüsse raus ableiten, so würde ich mal sagen.
Jetzt müssen wir eigentlich nochmal so ein bisschen dazu kommen, was kann ich denn jetzt aktiv schon dafür tun, dass es gar nicht so schlimm wird vielleicht? Also wir haben schon über die diese Möglichkeit gesprochen, dass ich meine App-Nutzungszeit einschränken kann. Ist das zum Beispiel eine gute Möglichkeit?
Grundsätzlich gibt es natürlich ganz viele Maßnahmen, die ich für mich in der Alltagsgestaltung treffen kann, um meine Smartphone oder meinen Smartphone-Gebrauch besser zu kontrollieren. Auf der einen Seite, du sprachst einen ganz wichtigen Punkt an, das ist zunächst einmal das Tracking meiner Handyzeit. Das ist zum Beispiel das Digital Wellbeing-Programm bei Android oder die Screen Time bei iOS. Also das ist sicherlich noch erstmal ein ganz wichtiger Anfang. Apps leerräumen, das ist glaube ich, auch nochmal wichtig. Also auf jedem Display sollte jeder mal irgendwo auch schauen, wie sinnig sind die Apps, die ich da eigentlich noch installiert habe. Dann ganz wichtig, ich sag mal, die Push-Benachrichtigungen auszuschalten. Und ich glaube, im Vorgespräch hatten wir es auch schon mal gesagt, hat sich interessanterweise gezeigt, dass in dem Moment, wo wir auf den Graumodus schalten, also keine vor Farbe strotzenden Videos uns mehr anschauen, Social Media zwangsläufig für uns uninteressanter wird. Was durchaus auch nochmal wichtig sein kann für den einen oder anderen, ist die Installation sogenannter Digital Detox Apps. Also da gibt es beispielsweise Anwendungen wie Forest oder Watchtime, die da sehr sinnvoll einfach auch sein können. Aber, und da will ich auch nochmal so ein bisschen drauf hinaus, auch so ein bisschen sein Verhalten zu steuern. Wir hatten ja gerade gesagt, 30% der Konzentration geht uns verloren, wenn wir das Handy einfach nur auf dem Schreibtisch liegen lassen. Das gilt so ein bisschen für unsere Arbeitswelt. Aber ich würde auch immer empfehlen, spätestens 2 Stunden vor dem Schlafengehen das Smartphone aus dem Schlafzimmer zu entfernen. Einfach aufgrund dieser Blaulichtbelastung, die mich am Ende des Tages auch schwerer einschlafen lässt. So muss man einfach sagen. Und weil sich einfach auch gezeigt hat, dass wir schneller in die erholsamen Schlafstadien kommen, wenn unser Smartphone nicht im Schlafzimmer vorhanden ist.
Ja, 30% schockiert mich tatsächlich ehrlicherweise immer noch. Ich glaube, ich werde das dann ab jetzt in der Tasche lassen, zumindest das private, nicht das berufliche Handy. Mir ist es tatsächlich schwer gefallen. Ich mache ja immer so ein bisschen die Kategorie Mythos oder Fakt, ne? Und tatsächlich, finde ich, sind wir doch sehr aufgeklärt, was unseren Handykonsum und den Gebrauch angeht, weil wir alle tun das und man findet gar nicht so viele Mythen. Das Einzige, und das ist in Teilen auch schon ein bisschen aufgeklärt worden, wäre
Mythos oder Fakt? Der Check.
Handysucht betrifft nur junge Menschen. Ist ein Mythos, oder?
Ja, das würde ich als Mythos beschreiben. Also ich denke, wir können da so verbleiben, dass wir feststellen, junge Menschen sind besonders gefährdet, gerade in der Altersklasse bis zum Alter von 21, aus den unterschiedlichen Gründen, die wir dargestellt haben. Aber am Ende des Tages ist es ein generationsübergreifendes Problem oder ich würde vielmehr sagen, eine generationsübergreifende Herausforderung.
Dann würde ich doch sagen, Felia, lassen wir mal die anderen fragen.
Das ist immer gut, genau.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Denn natürlich haben uns hier auch wieder Fragen von unseren Zuhörenden beziehungsweise auch auf unseren sozialen Medien erreicht. Dafür waren sie sinnvoll, dass wir sie haben.
Ja. Halten die auch nicht ab.
Nee, genau. Da also immer gerne weiter uns zumindest folgen. Da könnt ihr eure Bildschirmzeit reinstecken, würde ich sagen. Die Frage, die jetzt als erstes gestellt wurde, haben wir tatsächlich schon so ein bisschen angerissen. Da geht es um Dopamin tatsächlich.
Ja.
Macht denn dieser ganze Konsum und das ganze Dopamin, was ja dadurch ausgeschüttet wird, uns tatsächlich irgendwann vielleicht stumpf, dass wir eigentlich gar nicht mehr Dopamin so richtig davon profitieren können, wenn es ausgeschüttet wird? Stumpft uns das ab irgendwann?
Spannende Frage. Also da würde ich einfach sagen, es ist nicht davon auszugehen, dass ein übermäßiger Handykonsum das Dopaminsystem zerstört. Aber ich würde sagen, es überreizt ist und es dysfunktionalisiert ist. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und da, wo wir einfach auch schon einen, ausreichenden Dopaminausstoß am Tag für uns empfunden haben, fällt es uns schwerer, uns für andere Dinge zu motivieren, die vielleicht einen Dopaminausstoß bewirken, der für unser Leben einfach auch zielführender ist.
Ich schließe da mal an, gibt es gutes Dopamin und böses Dopamin?
Es gibt gutes und böses Dopamin, so würde ich schon sagen. Ich würde wirklich sagen, oder ich sag mal eher einfaches und schwerer zu erlangendes Dopamin. Also das über die Smartphone-Nutzung ist sicherlich das einfache Dopamin. Wenn ich jetzt aber in einer Klausurvorbereitung bin und am Ende des Tages mich dazu motivieren möchte, um dann langfristig mein Examen in den Händen zu halten, dann ist es sicherlich das gute Dopamin, was ich bei meiner Zeugnisübergabe bekomme. Gleiches gilt natürlich, wenn ich mich sportlich regelmäßig aktiviere, wenn ich mich auch immer dazu anhalte, soziale Kontakte zu pflegen. Das würde ich dann wirklich als das gute und das vielleicht auch erstrebenswerte Dopamin dann in dem Kontext bezeichnen.
Wir brauchen es für die Motivation.
Ja, auf jeden Fall. Die zweite Frage ist, warum erkennen denn viele Menschen vielleicht auch gar nicht, dass sie ein problematisches Verhalten im Konsum mit ihrem Smartphone haben? Woran liegt das?
Ich glaube, weil wir einfach mittlerweile viel zu sehr das Smartphone in unseren Alltag integriert haben. Also das ständige Dopamin, das ständige Wischen, dann im Prinzip auch nochmal dieses ständige am Handy sein, also die die Nutzungsweise, die so auf den Prinzipien der sogenannten Gamification beruhen, die halten uns in der Nutzung und lassen uns dann auch nur schwer, ich sag mal, Kritik dafür empfinden. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es sind ja dann auch am Ende des Tages die Gewohnheiten, die uns zur Nutzung treiben. Also wenn ich beispielsweise eine S-Bahn oder einen Zug betrete, so ist es doch sicherlich so, dass man mittlerweile das Gefühl hat, 75% der Menschen, die dort sitzen, die schauen nicht mehr aus dem Fenster, die schauen auf ihr Smartphone, auch wenn noch so eine schöne Landschaft an ihnen vorbeifliegt. Also das ist ja mittlerweile einfach auch eine Gewohnheit geworden, an speziellen Orten, wie beispielsweise den Transportmitteln, das Handy zu benutzen.
Ja, da kommt man sich schon komisch vor, wenn man da die einzige Person ist, die nicht gerade aufs Handy guckt, muss ich sagen. Das ist manchmal schon so dieser Gruppenzwang, dass man denkt, jetzt muss ich das aber auch rausziehen, weil sonst sehe ich ja ganz komisch aus neben allen anderen, die mich aber wahrscheinlich ja gar nicht sehen, weil sie auf ihr Handy gucken.
Absolut.
Okay, letzte Frage. Warum ist denn Mediensucht bei Menschen mit ADHS so ausgeprägt? Also wenn sie das überhaupt ist, das ist jetzt mal so die Annahme von der Person, die uns das geschickt hat. Und wie kann man in dieser Kombination damit am besten umgehen?
Ist eine sehr spezielle Frage, aber es ist in der Wissenschaft wirklich so, dass sich bewahrheitet hat, dass ADHS-Patienten deutlich häufiger eine Smartphone-Abhängigkeit entwickeln. Und warum ist das so? Da muss man sich so ein Stück weit das Störungsbild einmal der ADHS vergegenwärtigen. Diese Hilfesuchenden, ich will sie gar nicht unbedingt Patienten nennen, leiden vor allem unter einer vermehrten Impulsivität. Und das verführt natürlich dazu, digitale Medien einfach auch zu nutzen. Leiden in der Regel unter einer reduzierten Konzentrationsspanne. Das bedient natürlich eine Plattform wie TikTok optimal. Und sie leiden häufig auch darunter, so häufiger mal so die schnelle Belohnung zu suchen. Und das haben wir ja gerade festgestellt, ist ein häufiges Phänomen, was mit der übermäßigen Social-Media-Nutzung beispielsweise auch einhergeht.
Ja. Muss man da dann anders umgehen, andere Therapiewege suchen als bei Menschen ohne ADHS? Oder ist das ähnlich?
Ich würde das schon relativ ähnlich gestalten. Ne? Ich denke, da müssen wir jetzt erstmal einmal sagen, dass natürlich die leitliniengerechten Therapiewege der ADHS-Erkrankung sicherlich erstmal bedient werden müssen und dann natürlich auch sekundär geschaut werden muss, wie schaffe ich über beispielsweise die Erlernung spezifischer Fähigkeiten, unter anderem gibt es da ein sogenanntes DBT-Konzept, was da sehr hilfreich sein kann, Fertigkeiten, meinen Handykonsum besser zu modulieren, zu stabilisieren, zu kontrollieren und muss mir natürlich auch als ADHS-Betroffener darüber im Klaren sein, dass ich eine höhere Anfälligkeit habe, eine solche Sucht wirklich auch zu entwickeln.
Vielen Dank, das waren die Fragen aus unserer Community.
Genau, ich habe noch eine Sache, die haben wir tatsächlich überhaupt noch nicht angesprochen, das ist die Nomophobie. Ne? Für die, die jetzt nicht wissen, was das heißt, das ist die Angst, dass ich jetzt keinen Zugriff auf mein Mobilfon habe, ja, weil ich es möglicherweise zu Hause vergessen habe oder liegen gelassen habe, es geklaut wurde, was auch immer. Mir persönlich passiert das circa einmal im Jahr, öfter nicht, würde ich sagen, dass ich mein Handy zu Hause liegen lasse und merke dann im Laufe des Tages, dass ich mich wirklich, wirklich beherrschen muss, weil ich so ein katastrophisierendes Denken kriege, oh Gott, wer könnte mich jetzt erreichen wollen, das habe ich jetzt alles verpasst und muss mich da wirklich ein bisschen zusammennehmen. Ich würde aber, und das habe ich ja im Vorfeld gesagt, nicht denken, dass ich süchtig bin, ich habe das auch im Griff, aber trotzdem würde ich gerne wissen, gibt es einen Tipp für diesen Fall, also wie entspanne ich mich und was sage ich mir, damit ich weiß, ich werde diesen Tag auch ohne Handy überleben und die Welt dreht sich weiter.
Also es geht ja erstmal beim Entkatastrophisieren los. Ja, da ist es ja wirklich so, dass ja erstmal nicht zu befürchten ist, dass jetzt irgendwo relevante Lebensveränderungen bei einem Tag Handyabstinenz, sage ich mal, auch entstehen. Deshalb sind digitale Detox-Phasen einfach auch so entscheidend. Und wir können natürlich über beispielsweise Achtsamkeitstrainings, unterschiedliche Anwendungen schon dafür sorgen, dass unser Stresslevel im Allgemeinen ein Stück weit sich auch reduzieren kann. Aber du sprichst einen ganz zentralen Punkt da auch gerade an. Also es gab mal, da habe ich einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, da wurde entsprechend nachgewiesen, dass gerade bei Kindern, denen das Smartphone entnommen wurde oder die ihr Smartphone verloren haben, die emotionale Anteilnahme ähnlich einer Nahtoderfahrung ist. Da kann man mal letztlich sehen, welche Ausmaße mittlerweile so die Handynutzung angenommen hat, vor allem dann halt einfach auch wieder für die jüngeren Bevölkerungsgruppen. Und das muss natürlich dann irgendwo auch als, ja, ich will mal sagen, besorgniserregend interpretiert werden.
Aber gut, dass du die Frage noch gestellt hast. Das war quasi jetzt deine Frage noch aus der Community.
Das musste ich unbedingt klären.
Wichtig, ne? Total.
Weil fürs nächste Mal, würde ich sagen, weiß ich ungefähr, wie ich damit möglicherweise umgehen kann. So viel zu den guten Vorsätzen.
Ich würde mal eine Gegenfrage stellen. Glaubt ihr, dass es vielleicht aber auch die Reizüberflutung ist, die in den sozialen Medien erfahren wird, dass es in Deutschland ja seit Jahren auch eine zunehmende Beliebtheit von Podcasts gibt. Dass das vielleicht nochmal dieses Modell ist, ich informiere mich eher in einem Audioformat und nehme vielleicht eher nochmal was Lehrreiches mit, ja, als dass halt, ich mich schnell berieseln lasse.
Genau, du hast halt nicht dieses Problem, dass du irgendwo deine Augen wieder drauf richten musst, irgendeinen Bildschirm, ja, ne? Sondern hast das Gefühl, du kannst dich so nebenbei berieseln.
Genau, das ist ja das klassische Nebenbei-Medium der Podcast, ne? Das ist so, ja.
Absolut.
Alles, ich kann noch dabei putzen oder ich kann noch vielleicht Auto fahren oder was weiß ich, joggen. Ich mache ja eigentlich, also ich glaube, es gibt sehr wenig Menschen, die wirklich nur gezielt einen Podcast hören, also sich quasi vor eine weiße Wand setzen und sagen, ich höre mir das jetzt an.
Das sehe ich auch so und deshalb auch ganz großes Kompliment auch an euer Format. Also ich habe mehrere Folgen einfach auch gehört und muss sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen ja aus ihren Fachgebieten einfach immer sehr spannende Themen irgendwo auch eingebracht haben, die ich als sehr lehrreich empfunden habe, wo ich viel raus mitgenommen habe.
Da versuchen wir dieses aktive Medienverhalten zu befriedigen, würde ich mal sagen.
Am Ende des Tages ist das so vielleicht, ja.
Fazit, man lernt schlaue Sachen bei uns, aber nur, weil wir auch ständig dazulernen, nämlich heute zum Beispiel. Ich glaube, wir haben ganz viel für unser persönliches Nutzungsverhalten mitgenommen. Ich selbst werde jetzt für dieses Jahr meinen Smartphone-Konsum etwas unter Beobachtung stellen. Das Handy, das Arbeitshandy nicht, aber das Private zumindest in der Arbeitstasche lassen. Vielen Dank, Benedikt, für diesen Hinweis. Und vielen Dank dir natürlich auch für die vielen spannenden Informationen rund um das Thema Sucht, insbesondere Handysucht. Vielleicht könnt ihr aus der heutigen Folge ja auch was für eure guten Vorsätze für dieses Jahr nehmen, damit es dieses Mal dann auch mit dem Durchhalten klappt. Und das muss auch nicht an den Januar gebunden sein. Man kann das ganzjährig immer wieder versuchen. Gute Vorsätze verjähren nämlich nicht. In unserer nächsten Folge haben wir dann Dr. Nina Maniolo bei uns zu Gast. Die ist uns mit Blick auf das Thema Hauterkrankungen aufgefallen hier am OKM. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit haben viele Probleme mit trockener und juckender Haut. Und woher das eigentlich kommt und was man dagegen tun kann, darüber wollen wir dann im Februar mit ihr, mit Nina Maniolo, sprechen. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Keine Sorge, bei uns müsst ihr nur einmal am Tag reinschauen, aber das bestimmt. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr Themenvorschläge, Anmerkungen oder Fragen habt. Wir freuen uns nämlich über euren Input. Wie ihr uns erreichen könnt, gibt es unten in unseren Shownotes zum Nachlesen. Also kommt gesund in dieses gute neue Jahr und bleibt es auch gesund, nämlich bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.